Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Der magische Realismus kommt aus Deutschland. Und noch immer inspiriert er hier Schriftsteller, ebenso wie in anderen Weltgegenden, nicht zuletzt in Lateinamerika, wo man den magischen Realismus ja weltbekannt machte.
Die größte literarische Revolution der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das waren die Erzähler Südamerikas, die an Kafka anknüpften und mit ihrem magischen Realismus die Grenzen zwischen Tages- und Nachtwirklichkeit, zwischen Wachen und Traum durchlässig machten. Romane als große Träume, in denen alles möglich ist. So entstanden die funkelnden Meisterwerke dieses Kontinents. 100 Jahre Einsamkeit, Das Reich von dieser Welt, Petru Paramo. Auch Bolaños, Die wilden Detektive gehören wohl noch dazu.
Der deutsche Schriftsteller Daniel Kehlmann, 2006 in einer Göttinger Poetikvorlesung.
Viele vergessen bei ihrer mühelosen Verkleidung als Magier, dass das Wunderbare erst dann ohne jeden Zweifel existiert, wenn es aus einer unerwarteten Veränderung der Wirklichkeit, dem Wunder, hervorgeht, aus einer privilegierten Enthüllung der Wirklichkeit, aus einer ungewohnten oder einzigartig begünstigten Erleuchtung unentdeckter Reichtümer der Wirklichkeit entsteht. Das wunderbar Wirkliche findet sich auf Schritt und Tritt im Leben der Menschen, die die Geschichte des Kontinents machten. Was ist denn die Geschichte ganz Amerikas anderes als eine Chronik des wunderbaren Wirklichen?
Der kubanische Schriftsteller Alejo Carpentier im Vorwort zu seinem Roman »Das Reich von dieser Welt« von 1947.
Ese mundo mágico.
Tatsächlich ist diese magische Welt, von der so viel gesprochen und von Kritikern geschrieben wird, unser Alltagsleben. Das Leben, an das wir uns gewöhnt haben. Ich betrachte mich als einen reinen Realisten, der alltägliche Ereignisse katalogisiert, die später fantastisch erscheinen.
Der kolumbianische Schriftsteller Gabriel García Márquez, 1987 im ersten deutschen TV-Interview.
Die Vermessung des magischen Realismus. Von Gabriel García Márquez bis Daniel Kehlmann. Von Peter B. Schumann.
Magischer Realismus. Ein schwer definierbarer und deshalb oft missverstandener Begriff. Denn nicht jede Szene, in der ein Mensch zum Käfer mutiert, Gegenstände ein Eigenleben führen oder sich die Wirklichkeit ins Traumhafte auflöst, steht in einem magischen Kontext. Und magischer Realismus bezeichnet auch kein eigenständiges Genre, wohl aber eine literarische Richtung, mit der die sogenannte Boom-Generation der lateinamerikanischen Literatur in den 1960er bis 1980er Jahren einen ganzen Kontinent literarisch weltberühmt machte. Selbst im 21. Jahrhundert vermögen die Werke von Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa oder Juan Rulfo noch Schriftsteller wie Daniel Kehlmann zu beeinflussen. Er nennt den magischen Realismus
die größte literarische Revolution der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Begonnen hat sie in den 1940er Jahren, als Alejo Carpentier im Vorwort zu seinem Roman »Das Reich von dieser Welt« dem Surrealismus vorwarf, er leide unter dem ermüdenden Anspruch, das Wunderbare künstlich herbeizuführen.
Durch altbekannte Formeln, die manche Gemälde zu einem Trödelmarkt weichgekochter Uhren, Schneiderpuppen und vager phallischer Momente machen, ist das Wunderbare zuletzt nicht mehr als ein Regenschirm oder eine Languste oder eine Nähmaschine oder was immer sonst auf dem Seziertisch, im Interieur eines traurigen Zimmers oder in einer Felsenwüste. Gesetzbücher auswendig zu lernen, sagte Unamuno, ist Armut an Erfindungsgabe. Und heute gibt es sogar Gesetzbücher des Fantastischen.
Carpentier spricht in seiner Philippika dem Europäer die Fähigkeit ab, das Wunderbar wirklich angemessen zu erleben. Diese Sensibilität sei ihm durch die Aufklärung verloren gegangen, während der Glaube an Mythen und an Übersinnliches in Lateinamerika als etwas ganz Natürliches im Alltag weiterlebe.
Der kubanische, europäisch gebildete Vertreter des Weltgeists verspürte den keineswegs erdichteten Zauber L'Oreal Maravilloso, das wunderbar Wirkliche, auf einer Reise nach Haiti. Dabei wurde ihm bewusst, dass in seiner Kultur eine Dimension des Magischen und Mythischen vorhanden ist, die zumindest einen wichtigen Teil ihrer Originalität begründet.
In seinem Roman »Das Reich von dieser Welt« verknüpft Alejo Carpentier 1947 die Unabhängigkeitskämpfe in der französischen Kolonie Haiti um das Jahr 1800 mit dem Schicksal von François Magendal, einem legendären Anführer der Revolution.
In den Erscheinungsformen Magendals konzentriert sich das, was ich in einem Essay einmal als Amerikas wunderbar Wirkliches bezeichnet habe. Diese Realität hat gar nichts mit jenem Begriff des magischen Realismus zu tun, den der deutsche Kunstkritiker Franz Ruh 1925 als erster formulierte und der eine Kunst bezeichnete, die mit dem Vorsatz, eine magische Welt zu gestalten, geschaffen wurde. Ganz und gar nicht.
Die kategorische Kritik richtet sich gegen den Surrealismus, der damals in Europa Furore machte und dem der Begriff des magischen Realismus angeheftet wurde.
Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto, tal como se encuentra en la historia de Magendal.
Das wunderbar Wirkliche ist das Magische in Reinform, so wie es sich in der Geschichte Magendals zeigt. Magendal überzeugt Tausende von Sklaven davon, dass er die Fähigkeit besaß, sich in jegliche Tiergestalt zu transformieren. Und die Sklaven glaubten daran, dass, wenn sie ihn nicht sahen, er sich unter ihnen befand, als der Vogel, der durch die Lüfte flog, als der Kolibri, der aus den Blüten Nektar saugte. Und das Außergewöhnlichste geschah, als man ihn als Revolutionär verbrannte. Da glaubten seine Anhänger, dass er nicht verbrannt, sondern von einem starken Wind fortgetragen worden sei und eines Tages als Moskito zurückkehren werde.
Carpentieres Kunst besteht in der Auswahl und Verdichtung ins Absurde von Ereignissen aus der haitianischen Geschichte. Die sorgfältig recherchierten historischen Realien werden vor seinem literarischen Vexierspiegel unglaubhaft und das Erfundene wirkt wahrscheinlich.
Eine der vielen Besonderheiten des Buchs ist der ironische Tonfall, in dem die weißen Unterdrücker aus Sicht der Sklaven Tinuel, in dem Carpentier den Revolutionär Magendal verkörpert, geschildert werden.
Seiner gefahrbringenden Metamorphosen müde. Machte Tinuel von seiner außergewöhnlichen Macht Gebrauch und verwandelte sich diesmal in einen Gänserich, um mit dem Geflügel, das sich in seinem Reich angesiedelt hatte, zusammenzuleben. Als er jedoch seinen Platz in der Sippe einnehmen wollte, sah er sich von Schnäbeln mit gezahnten Rändern und abstandgebietenden Hälsen befeindet. Sie hielten ihn abseits am Rand eines Fohlenstalls, und eine Mauer von weißen Federn erhob sich rund um die gleichgültigen Weibchen. Jetzt stellte sich die Sippe als eine aristokratische Gemeinschaft dar, die jedem Angehörigen einer anderen Kaste vollkommen verschlossen war. Der Großgänserich von Sanssouci hätte nicht den geringsten Verkehr mit dem Großgänserich vom Dandon gewünscht. Hätten sie einander gegenübergestanden, wäre ein Krieg ausgebrochen. Und so begriff Tinuel bald, dass er, selbst wenn er sich jahrelang bemühte, niemals auch nur den geringsten Zugang zu den Ämtern und Riten der Sippe erlangen würde.
Diese Erzählweise inspirierte rund 60 Jahre später Daniel Kehlmann. Etwas Ähnliches in seinem, von vielen Einflüssen in der Boom-Generation geprägten Roman, die Vermessung der Welt zu realisieren.
Carpentier ist eigentlich der für mich der Erfinder dieses Tonfalls. Er wechselt ja zwischen der Perspektive der Weißen und der aufständischen Schwarzen. Und das Magische, wenn man so sagen will, das greift immer in der Perspektive der Aufständischen Und die anderen, die Europäer, die Kolonialisten, erleben sozusagen was anderes. Der Erfinder fällt mir sofort ein. Und was ist mit Kafka? Was ist mit Meyrink? Aber ein ganz wesentlicher Erfinder dieses Tonfalls ist eben Carpentier. Und es ist einfach ein ganz großes Buch. Es ist ein ungeheures Buch. Also man darf eben über der ganzen berechtigten Verehrung für Garcia Marquez nicht vergessen, wie groß viele andere seiner Vorläufer und Zeitgenossen sind.
Ich kam nach Comala, weil man mir gesagt hatte, dass mein Vater hier lebe, ein gewisser Pedro Páramo. Meine Mutter hatte es mir gesagt und ich hatte ihr versprochen, ihn aufzusuchen, sobald sie tot wäre.
Mit diesen dürren Worten leitete Juan Rulfo, einer dieser Zeitgenossen Carpentiers, seinen Roman Pedro Páramo ein und setzte Maßstäbe in der Literatur Mexikos, der Lateinamerikas, in der Weltliteratur. Als das Werk 1955 erschien, stieß es mit der ungewöhnlichen Mischung aus bildstarkem Realismus mit fantastischen und mythischen Elementen auf großes Unverständnis bei Kritik und Leserschaft. Von 2000 Exemplaren, die ein vorsichtiger Verleger als erste Auflage hatte drucken lassen, blieb die Hälfte unverkauft. Der Autor verschenkte die Ladenhüter später und bekannte 1977 in einem Interview mit dem spanischen Fernsehen:
Es ist ein schwieriger Roman, aber ich habe ihn auch mit dieser Absicht geschrieben. Man muss ihn dreimal lesen, um ihn zu verstehen. Deshalb hat ihn meine Generation nie begriffen und ihn für uninteressant gehalten.
Juan Rulfo hat darunter sehr gelitten. Er, der zu Depressionen neigte, als Autor mehr Werke verworfen als publiziert haben soll und wortkarg war wie die Menschen, die in seinen Werken auftreten, hielt sich für gescheitert. Rulfo verweigerte oft jegliche Kommunikation, was der Verbreitung des Romans auch nicht dienlich war. Carlos Fuentes, 10 Jahre jünger als der damals 37-jährige Rulfo und selbst ein aufstrebender Schriftsteller, setzte sich mit anderen Kollegen für ihn ein.
Pedro Páramo ist der beste Roman, der jemals in Mexiko geschrieben wurde. Ein außerordentliches Kunstwerk, das zu einer Zeit erschien, als im Roman die Kritik an der mexikanischen Revolution einsetzte.
Die historische Zeit in Pedro Páramo ist so wenig bestimmbar wie der geografische Ort. Comala ist Fiktion, gleicht jedoch Dörfern in dem Landstrich im Bundesstaat Jalisco, wo Juan Rulfo geboren wurde. Es ist ein mythischer Fleck, ganz ähnlich García Márquez Macondo, dem Comala als Vorbild diente.
Dieses Dorf ist voller Echos. Es ist so, als ob sie in dem Hohlraum zwischen den Wänden oder unter den Steinen eingeschlossen wären. Wenn man geht, hat man das Gefühl, dass jemand hinter einem hergeht. Es knirscht und man hört Gelächter, sehr altes Gelächter, das schon müde vom Lachen ist. Und Stimmen, die längst abgenutzt sind. All das hört man. Es wird einmal ein Tag kommen, denke ich immer, da werden all diese Geräusche verstummen.
Denn es sind Stimmen und Geräusche von Schatten, Monologe von Geistern, die aus einem Totenreich kommen, das der Autor in einem unpersönlichen Erzählstil von lakonischer Kürze beschreibt. Er lädt Bilder und Inhalte nicht ideologisch auf, um die Hinterlassenschaften der mexikanischen Revolution zu skizzieren. Und er versucht auch nicht, die innere Kausalität der äußeren Wirklichkeit zu erklären. Er muss die Realität nur präzis beschreiben.
Aber das Schlimmste von allem ist, wenn man die Leute sprechen hört und es so klingt, als ob die Stimmen aus einer Spalte herauskommen und dabei hört man sie so deutlich, dass man sie erkennen kann. Gerade eben, als ich zu dir ging, begegnete mir ein Leichenzug. Ich bleibe stehen, um mein Vaterunser zu beten. Da kommt eine Frau aus dem Trauergefolge auf mich zu, nimmt das Tuch vom Kopf und ich erkenne das Gesicht meiner Schwester Sixtina. Aber die starb, als ich 12 Jahre alt war.
Juan Preciado, der Ich-Erzähler, wird in Auftrag der Mutter, einen angemessenen Erbteil von seinem Vater Pedro Paramo einzufordern, nicht erfüllen können. Der Alte ist seit langem tot. Juan kehrt jedoch nicht um. Er will mehr über den legendären Großgrundbesitzer erfahren, der Comala beherrschte, seine Gläubiger ermorden ließ und, um sich vor dem Ruin zu retten, die Hauptgläubigerin ehelichte, Juans Mutter. Aus Erinnerungsfetzen der Dorfbewohner rekonstruiert Juan das Bild des Vaters und dessen Tod.
Er hatte sich immer gegen diese Erinnerung gesträubt, denn mit ihr kamen andere. Und das war, wie wenn man ein Loch in einen prallen Sack riss und dann die Körner festhalten wollte. Da war die Ermordung seines Vaters und in ihrem Gefolge andere Morde. Und in jedem kehrte das Bild des zerfetzten Gesichtes wieder, in dem ein Auge zerstört war und das andere Rache forderte. Noch einer und noch einer und wieder einer, bis er schließlich diesen Tod aus seinem Gedächtnis gelöscht hatte, weil niemand mehr da war, der ihn daran erinnern konnte.
Juan Rulfo hat hier bereits die Erzählzeit gewechselt. Auch der Ich-Erzähler ist nach einer Nacht mit einer geheimnisvollen Dorfbewohnerin gestorben. Im Grab hört er die Stimmen anderer Toter, die von Pedro Paramo und Comala berichten. Dann wird der Sohn vom Vater abgelöst. Die Zeiten verschieben sich, wechseln abrupt. Was Gegenwart schien, entfaltet sich als verschlüsselte Vergangenheit. Die meisten Personen bleiben schemenhaft, so unwirklich wie viele ihrer Erinnerungen.
Zeit und Raum sind zerbrochen, aber ich arbeite eben mit Toten und das erleichtert die Arbeit mit ihnen. Denn das ist ein Roman der Geister, die plötzlich zum Leben erwachen und es auch wieder verlieren, was immer sehr schwer zu handhaben ist. Es ist überhaupt schwierig, einen Roman zu schreiben, besonders einen, dessen Struktur so erscheint, als habe er gar keine Struktur, die aber dennoch den Roman zusammenhält.
Rulfos Figuren sind nicht selten Gespenster von Toten, die nicht sterben können in einer ausgebrannten Landschaft, über die die Geschichte hinweggerauscht ist, ohne einen Funken Hoffnung zu hinterlassen. Seine Welt ist im Wartezustand, eine Schattenwelt.
Ich ging auf die Straße hinaus, um Luft zu atmen. Aber die Hitze verfolgte mich und ließ mich nicht los. Es war keine Luft mehr da, nur die schwere, ruhige Nacht, die heiße Luft der Hundstage. Es war keine Luft mehr da. Die Luft, die ich einzog, war dieselbe, die aus meinem Munde kam. Und ich musste sie mit den Händen festhalten, damit sie nicht entwich. Ich fühlte sie kommen und gehen, und es wurde immer weniger. Zum Schluss war sie so dünn, dass sie mir zwischen den Fingern zerrann und fort war, für immer. Ich erinnere mich, dass ich irgendetwas sah wie schaumige Wolken, die über meinem Kopf herumwirbelten, und dass ich mich dann in diesem Schaum abspülte und in dem Wolkigen unterging. Das war das Letzte, was ich sah.
Juan Rulfo arbeitet in Pedro Paramo mit Träumen und Phantasmen eines Geisterreichs. Die Toten erscheinen als Lebende in Echoräumen, durch die mitunter ein kollektives Gemurmel weht. Er verschmilzt Reales und Fantastisches zu seinem magischen Realismus und faszinierte die jüngeren Zeitgenossen. Carlos Fuentes veränderte daraufhin sogar die Thematik seiner Werke.
Ich habe immer comparado Pedro Paramo.
Ich habe Pedro Paramo immer mit einem goldenen Apfel verglichen, der an einem abgestorbenen Baum hängt. Nach der Perfektion, die Rulfo hier gelang, konnte niemand mehr unvoreingenommen ländliche Themen oder die Revolution aufgreifen. Er stieß uns geradezu auf die Stadt als Thema. Vor allem deshalb habe ich mich in meinem ersten Roman »Landschaft in klarem Licht« dem Leben in der Stadt Mexiko zugewandt.
Gabriel García Márquez, dem man die Lektüre von Pedro Páramo empfohlen hatte, erinnerte sich später:
In jener Nacht konnte ich nicht einschlafen, bevor ich nicht die zweite Lektüre beendet hatte. Erst ein einziges Mal zuvor hatte ich eine ähnliche Erschütterung verspürt, als ich Kafkas »Die Verwandlung« in einer armseligen Studentenpension las. Rulfo hat mir den Weg für meine folgenden Bücher gewiesen. Viele Jahre später, vor dem Erschießungskommando, sollte Oberst Aureliano Buendía sich an jenen fernen Nachmittag erinnern, als sein Vater ihn mitnahm, das Eis kennenzulernen.
Mit diesem Satz, gelesen von Gabriel García Márquez, beginnt einer der berühmtesten Romane der Weltliteratur, Cien años de soledad, 100 Jahre Einsamkeit. Er gilt als Prototyp des magischen Realismus und steht am Beginn der Boom-Generation.
1967 publizierte der Verlag Südamericana 100 Jahre Einsamkeit in Buenos Aires. Nach 2 Wochen war bereits die erste Auflage vergriffen. Von nun an rissen sich die Verleger um den bis dahin wenig erfolgreichen Erzähler und Journalisten Gabriel García Márquez. In 32 Sprachen ist der Roman inzwischen übersetzt und soll eine Gesamtauflage von 50 Millionen Exemplaren erreicht haben.
Der Autor erzählte zu dieser Statistik gern folgende Anekdote. Würde man die Leser des Buchs in einem Teil der Erde vereinen, bildeten sie eines der 20 größten Länder der Welt.
Viele von García Márquez' späteren Romanen wurden millionenfach weltweit verbreitet. Doch keiner hat die literarische Landkarte derart verändert wie 100 Jahre Einsamkeit.
Das Buch erzählt von der Familie Buendía, der Gründung des Dorfes Macondo fernab traditioneller Siedlungsgebiete, von Aufstieg und Niedergang diverser Generationen, ihrer Abenteuerlust und Erfindungsgabe, ihren Triumphen und Desastern, der unbändigen, aber auch fatalen Vitalität der Männer sowie der Klugheit der Frauen. Alles vor dem Hintergrund von 100 Jahren der gewalttätigen Geschichte Kolumbiens, seines Aufschwungs und allmählichen Verfalls.
Um diese Vielfalt und Komplexität zu beschreiben, greift García Márquez auf eine Erzählform zurück, die Alejo Carpentier rund 20 Jahre zuvor entwickelt hatte. Das wunderbar Wirkliche, den magischen Realismus. Heute ist der Begriff besonders mit dem Namen García Márquez verbunden. Für den Kolumbianer stellt er etwas Selbstverständliches dar.
Tatsächlich ist diese magische Welt, von der so viel gesprochen und von Kritikern geschrieben wird, unser Alltagsleben. Das Leben, an das wir uns gewöhnt haben. Ich bin in einem Haus von Großmüttern und Tanten aufgewachsen, in einem Haus von Frauen, wo man inmitten dieser zweiten Natur lebte. Dieser zweiten Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, hinter der es möglicherweise noch weitere unbekannte Wirklichkeiten gibt. Und ich betrachte mich als einen reinen Realisten, der alltägliche Ereignisse katalogisiert, die später fantastisch erscheinen.
Das Unglaubliche glaubhaft zu machen. Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität, bewussten und unbewusstem unmerklich, aber nachdrücklich zu verschieben, darin liegen die oft kopierten literarischen Glanzleistungen von Gabriel García Márquez.
José Arcadio Buendía bekam endlich, was er suchte. Er verband eine aufziehbare Tänzerin mit dem Uhrwerk, und nun tanzte das Spielzeug ununterbrochen zum Takt seiner eigenen Musik 3 Tage hindurch. Diese Leistung erregte ihn viel mehr als jede seiner kopflosen Unternehmungen. Er aß nicht mehr. Er schlief nicht mehr. Ohne die Bewachung und Betreuung seiner Frau Ursula ließ er sich von seiner Einbildungskraft in einen Zustand des Dauertaumels hineinreißen, von dem er sich nie wieder erholen sollte. Die Nächte verbrachte er damit, dass er in seinem Zimmer im Kreis herumlief, laut dachte und nach einem Mittel suchte, die Grundsätze des Pendels auf die Ochsenwaage, die Pflugscharen anzuwenden, auf alles, was, sofern in Bewegung gesetzt, Nutzen bringen konnte. Das Fieber der Schlaflosigkeit ermüdete José Arcadio Buendía dergestalt, dass er den weißhaarigen, wackeligen Greis, der eines Morgengrauens in sein Zimmer trat, nicht erkannte. Es war Prudencio Aguilar. Als er ihn endlich erkannte, verwundert, dass auch Tote alterten, wurde José Arcadio Buendía von Sehnsucht geschüttelt. »Prudencio«, rief er aus, »wie weit bist du gelaufen?« Nach vielen Todesjahren war das Verlangen nach den Lebenden so tief, das Bedürfnis nach Gesellschaft so dringend, so entmutigend die Nähe des zweiten Todes, der innerhalb des ersten existierte, dass Prudencio Aguilar schließlich seinem schlimmsten Feind wohlwollte. José Arcadio Buendía unterhielt sich mit Prudencio Aguilar bis zum Tagesanbruch. Wenige Stunden danach, erschöpft von der Nachtwache, trat er in Aurelianos Werkstatt ein und fragte: »Welcher Tag ist heute?« Aureliano antwortete, es sei Dienstag. »Das dachte ich auch«, sagte José Arcadio Buendía. »Doch plötzlich ist mir aufgegangen, dass es nach wie vor Montag ist, wie gestern. Sieh den Himmel, sieh die Wände, die Begonien. Auch heute ist Montag.«
Das Traumhafte, die Exaltiertheit, das Sich-Verlieren von Gestalten kommt bereits in der europäischen Romantik vor. Doch Gabriel Garcia Márquez hält eine viel näher liegende Herkunft für wahrscheinlicher.
Natürlich war die Romantik eine Explosion, die die ganze Welt erfasste. Aber ich glaube, dass die besondere Form des Realismus in der Karibik vor der Romantik entstanden ist. Er ist außerdem das Ergebnis einer Rivalität zwischen der spanischen und der indigenen, präkolumbischen Kultur sowie des schwarzen Einflusses. Die Karibik wird meist als ein bloß geografischer Raum unterbewertet. Dabei besitzt sie als ein besonders originäres Element das Unwahrscheinliche, das möglich ist. Das Schwierige ist nur, man muss dran glauben. Uns lateinamerikanischen Schriftstellern ist jedoch genau dies gelungen, das Unmögliche glaubhaft zu machen.
Viele haben es versucht, doch den wenigsten ist es geglückt. Deshalb behauptete später Carlos Fuentes, der ebenfalls des magischen Realismus verdächtigt wurde:
Das ist ausschließlich das Reich von García Márquez.
In diese magische Welt einzudringen, vermag nicht jeder. 100 Jahre Einsamkeit, dieses literarische Meisterwerk, ist nicht leicht konsumierbar. Besitzt es doch nicht die Hauptingredienzien von Bestsellern: Spannung, leichte Sprache, Identifikationsmöglichkeiten. Stattdessen bietet der Roman einen kunstvoll ausgearbeiteten Kosmos und macht das Erzählen selbst zum Gegenstand.
Dazu führt der Autor die geheimnisvolle Figur des allwissenden Melchiades ein, der Pergamente mit unverständlichen Zeichen beschreibt. Nach Melchiades Tod gelingt es Aureliano Babilonia, aus der weitläufigen Sippe der Buendías die Pergamente zu entschlüsseln und ihren Verfasser als den eigentlichen Erzähler des Romans zu erkennen.
Es war die von Melchiades 100 Jahre vorausgesehene, bis in die belanglosen Einzelheiten abgefasste Familiengeschichte. In Sanskrit, seiner Muttersprache, hatte er sie niedergeschrieben und die gleichen Verse mit den Privatschlüsseln des Kaisers Augustus, die ungleichen mit lakedämonischen Militärschlüsseln chiffriert. Die letzte Schutzschicht, die Aureliano zu durchschauen begann, als er sich von Amarantha, Ursulas Liebe, verwirren ließ, fußte darauf, dass Melchiades die Fakten nicht in der althergebrachten Zeit der Menschen angeordnet, sondern dass er ein Jahrhundert alltäglicher Episoden so vereinigt hatte, dass sie alle gleichzeitig existierten. Gefesselt von dem Fund las Aureliano mit lauter Stimme, ohne eine Zeile zu überspringen, die gesungenen Enzykliken, die Melchiades persönlich Arcadio vorgetragen hatte und die in Wirklichkeit die Voraussagen ihrer Ausführung waren. Und so fand er auch die Geburt der schönsten Frau der Welt, die mit Leib und Seele zum Himmel auffuhr, angekündigt, und lernte den Ursprung der nachgeborenen Zwillinge kennen, die darauf verzichteten, die Pergamente zu enträtseln. Und zwar nicht nur aus Unfähigkeit und Unbeständigkeit, sondern weil ihre Versuche verfrüht gewesen wären.
Gabriel Garcia Marquez will in 100 Jahre Einsamkeit auch den Zusammenprall zwischen Tradition und Moderne zeigen. Er lässt bereits am Anfang den geheimnisvollen Melchiades aus seiner alten Stammessippe auftauchen und die Bewohner von Macondo mit dem Fernrohr und der Herstellung von Eis vertraut machen. Wie Prometheus den Menschen das Feuer brachte, so lässt Melchiades die neuzeitliche Technik in das Dorf einziehen.
Betört von so vielen, so wundervollen Erfindungen, wussten die Leute von Macondo nicht, wo sie mit Staunen beginnen sollten. So verbrachten sie schlaflose Nächte beim Begaffen der von einer Lichtanlage gespeisten, bleichen, elektrischen Glühlampe. Sie empörten sich über die lebenden Bilder, die der wohlhabende Kaufmann Don Bruno Crespi in dem Theater mit den Löwen vorführte, weil eine in einem Filmstreifen verstorbene und beerdigte Figur, über deren Unglück sie kummervolle Tränen vergossen, im nächsten Film quietschlebendig als Araber auferstand. Ähnliches geschah mit den Zylindergrammophonen, die Frankreichs fröhliche Matronen als Ersatz für die altmodischen Drehorgeln herbeischleiften und die der Musikkapelle eine Zeit lang erheblichen Abbruch tun sollten.
In 100 Jahre Einsamkeit wundern sich die Leute des Dorfs Macondo über die Wunder der modernen Technik, während sie sich nicht wundern über fliegende Teppiche oder über ein Riesenkalb, das da plötzlich im Vorgarten steht und aufgrund dessen dann weitere magische Dinge passieren. Und das wird so dargestellt aus der Perspektive der Dorfbewohner, dass man sich als Leser und als Leserin mit ihnen wundert über diese erstaunlichen Dinge der technischen Moderne.
Erklärt die Literaturwissenschaftlerin Susanne Klengel. Der besondere Stil des Nobelpreisträgers dürfte dazu beigetragen haben, dass Millionen Leserinnen und Leser das Buch begeistert verschlungen haben und andere Schriftsteller sich davon anregen ließen. Für den deutschen Autor Daniel Kehlmann wurde 100 Jahre Einsamkeit sogar zu einem Schlüsselerlebnis. Er hatte in Wien Germanistik studiert und die dogmatisch unterrichtete experimentelle Lehre der Wiener Gruppe eines Ernst Jandl oder Gerhard Rühm als kreativitätsfeindlich erlebt.
Und da war dann plötzlich Garcia Marquez für mich so eine Befreiung, nämlich zu sehen, dass es Literatur gibt, die emphatisch erzählend ist, die von menschlichen Schicksalen erzählt und die trotzdem ganz profunde Experimente unternimmt und einen wirklich völlig verblüfft und überrascht und auch vor Rätsel stellt, mit denen man sich beschäftigen muss und die man lösen kann. Das war das erste Schlüsselerlebnis. Dieses Erzählen mit unbewegtem Gesicht, Unmögliches so zu erzählen, als wäre es ganz normal, ohne es zu thematisieren, das hat mich ungeheuer beeindruckt. Und später habe ich natürlich gemerkt, das kommt aus Europa wiederum. Also das große Vorbild für Garcia Marquez war Kafka. Er hat ein großes, für ihn prägendes Erlebnis, als er die Verwandlung las.
Das Problem mit dem Begriff magischer Realismus, Realismo Magico, besteht darin, dass viele, die davon reden, meist nur eine Seite, die Magie im Sinn haben und nicht die andere Hälfte, den Realismus, beachten. Aber wenn magischer Realismus nur magisch wäre, dann wäre er bedeutungslos. Gerade weil die Magie des magischen Realismus tief in der Realität verwurzelt ist, weil sie der Wirklichkeit entwächst und sie dabei auf wunderbare und unerwartete Weise beleuchtet, funktioniert sie.
Salman Rushdie hat dies in einem Nachruf auf den 2014 verstorbenen Gabriel Garcia Marquez formuliert. Der indisch-britische Schriftsteller hat den kolumbianischen Nobelpreisträger nicht nur verehrt, sondern praktiziert in seinen Romanen auch die Erzählform des magischen Realismus, der längst zu einem weltweiten literarischen Phänomen geworden ist. Susanne Klengel.
Er ist nicht nur in Indien rezipiert worden, sondern auch in Afrika, in Europa, in Kanada, zum Beispiel in den dortigen karibischen Diasporas. Und dieses Zusammenbringen zwischen Tradition und Moderne und Modernisierung, das funktioniert bei Salman Rushdie in den Midnight's Children, das funktioniert bei Arundhati Roy in Der Gott der kleinen Dinge und bei verschiedenen anderen Autorinnen und Autoren auch in Afrika und in anderen Ländern. Und Garcia Marquez war sich selbst dessen bewusst, dass sein Schreibstil eben nicht ausschließlich auf eine lateinamerikanische Wirklichkeit bezogen ist und auch nicht bezogen sein kann. Und das hat er selbst gezeigt in den Doce Cuentos Peregrinos, in den 12 Erzählungen aus der Fremde, wo er magisch-realistische Ereignisse in Europa beschreibt, zum Beispiel in Italien, in Barcelona und an verschiedenen anderen Orten.
Einige der Boom-Generationen, die gemeinhin dem magischen Realismus zugerechnet werden, haben damit allerdings Schwierigkeiten. Wie zum Beispiel Carlos Fuentes.
Ich mag es überhaupt nicht, dass mir immer wieder dieses Etikett angehängt wird.
Dabei hat Fuentes 1954 zunächst selbst in den frühen Erzählungen Verhüllte Tage mit Form der Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit gearbeitet. Mit Spiegeln, Masken, Doppelgängermotiven und Traumelementen. Und später erklärt,
der sogenannte magische Realismus ist eine lateinamerikanische Variante des Surrealismus, die ihre höchste Form im Werk von Garcia Marquez gefunden hat. Er wird damit identifiziert, obwohl er den Begriff nicht erfunden hat und auch nicht der einzige ist, auf den er zutrifft. Carpentier hat ihn geprägt und auf Rulfo trifft er zu, ebenso auf Asturias. Doch heute ist dies ausschließlich das Reich von Garcia Marquez. Ich bewundere seine fantastischen Übertreibungen sehr, aber ich verwende sie nicht.
Auch Mario Vargas Llosa wird dem magischen Realismus zugerechnet. Er führt die Entstehungsgeschichte des umstrittenen Begriffs in einem Essay auf die Chronisten des 16. und 17. Jahrhunderts zurück.
Für sie gab es keine Grenze zwischen objektiver, aus trockenen Fakten bestehender Realität und subjektiver, mit Gedanken, Glaubensinhalten und Mythen versetzter Realität. Sie war von einer Kultur ausgeblendet worden, die Fakten und Fabeln, Taten und deren Projektion in Legenden in unauflöslicher Ehe miteinander vermählt hatte. Diese Vermengung der beiden Realitätsformen, die Jahrhunderte später mit einem Borges, einem Carpentier, einem Cortázar oder einem Garcia Marquez großes literarisches Ansehen erringen und von den Kritikern mit dem Etikett des magischen Realismus versehen werden sollte, kann zurück bis zu diesem eindrucksvollen Realitäts- und Fantasieverschnitt der ersten schriftlichen Berichte über Amerika verfolgt werden.
Vargas Llosa lehnt es nicht ostentativ wie Fuentes ab, ein Autor des magischen Realismus zu sein. Zumindest in seinem Roman Tod in den Anden von 1993 verwendet er magisch-realistische Elemente. Darin analysiert er vor allem die Folgen des Terrors durch den leuchtenden Pfad und durch den Staat, der in seinem Antiterrorkampf kaum weniger blutig agierte.
Me impresionó mucho la manera como tanto el terrorismo como la crisis económica habían golpeado a esta zona de los Andes.
Mich hat sehr beeindruckt, wie stark der Terrorismus sich auf das Leben der Bevölkerung ausgewirkt hat. Dadurch lebte alter Aberglaube, lebten archaische Kulte und Praktiken wieder auf. Wie die Angst vor den Pistakos, den Geistern, die den Menschen angeblich das Fett aussaugen. Dieses Phänomen der Vergangenheit war plötzlich wieder ganz aktuell und bot mir eine Fülle von Material.
Bueno, pues sí, todo eso me dio un material muy rico.
Vargas Llosa arbeitet nur noch mit Rudimenten des magischen Realismus. Ihm geht es vielmehr um neue Formen des lateinamerikanischen Romans, wie die Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingel ausführt.
Mit Mario Vargas Llosa befinden wir uns einer Gruppe von weiteren Autoren der 60er Jahre, die versucht haben, die lateinamerikanische Literatur zu erneuern. Und zwar im Gleichklang mit den revolutionären und politischen Veränderungen, die auf dem lateinamerikanischen Kontinent zu der Zeit stattfanden. Und daraus entstand eine sehr anspruchsvolle, sehr komplexe Literatur, in die in der Tat auch verschiedene Realitäten eingeflossen sind, in denen man auch magisch-realistische Elemente finden kann. Ich würde allerdings Vargas Llosa nicht als magischen Realisten bezeichnen. Seine Schreibweise unterscheidet sich doch sehr von Garcia Marquez 100 Jahre Einsamkeit. Er gehört eher zu den Vertretern der Nueva Novella, des neuen und ästhetisch innovativen lateinamerikanischen Romans. Und ich meine, dass er auf eine andere Weise als Garcia Marquez, der das eher allegorisch gefasst hat, dass Mario Vargas Llosa vor allen Dingen auf die politischen Zusammenhänge und Hintergründe zu sprechen kommen wollte.
In den 1990er Jahren begann eine jüngere Generation von lateinamerikanischen Literaten, sich gegen den magischen Realismus aufzulehnen. Der Begriff Macondismo machte die Runde. Er richtete sich gegen die Idealisierung eines ländlich-ätherischen oder auch indigenen Milieus wie in 100 Jahre Einsamkeit, das vor allem bei Rezensenten in den USA und Europa als Charakteristikum der lateinamerikanischen Literatur verstanden wurde. Massive Kritik am Exotismus des Macondismo regte sich zunächst in Chile, wo Alberto Fuguet eine Anthologie mit Erzählung unter dem Titel Macondo veröffentlichte. Einem Neologismus aus Macondo und MacDonald. In Mexiko wandte sich dann die Generation Craig gegen den postmodernen Kostumbrismus. Die meisten lateinamerikanischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich nicht von den Irrungen und Wirrungen, insbesondere der US-amerikanischen und europäischen Literaturkritik, beeindrucken lassen. Sie pflegen einen großen Reichtum an Erzählformen und Themen. Und dem magischen Realismus hat die Ablehnung auch nicht geschadet. Er beweist seine weltweite Attraktivität immer wieder aufs Neue, zum Beispiel bei Daniel Kehlmann.
Vermessung der Welt war ja auch mein Versuch als Deutscher, als jemand, der aus einer ganz anderen Tradition kommt, trotzdem einen südamerikanischen Roman zu schreiben. Und dafür war eben Humboldt eine Schlüsselfigur, buchstäblich, weil er mein Schlüssel war, mein Weg nach Südamerika als Erzähler sozusagen. Und es passieren aber natürlich alle möglichen Dinge, die nicht naturwissenschaftlich realistisch sind. Ihm erscheint der Geist seiner Mutter, er sieht ein UFO, aber auch Inoko. Auch Gauss übrigens sieht Gespenster. Gauss trifft einmal Gott in dem Roman in Gestalt eines Grafen. Dieses, wie Marquez das nennt, dieses Erzählen mit unbewegtem Gesicht. Unmögliches so zu erzählen, als wäre es ganz normal, ohne es zu thematisieren. Das hat mich ungeheuer beeindruckt.
Daniel Kehlmann bringt in seinem fünften Roman »Die Vermessung der Welt« die Lebenswege von zwei höchst gegensätzlichen Gelehrten des 18. und 19. Jahrhunderts zusammen. Den Naturforscher und Weltreisenden Alexander von Humboldt, einen Adligen mit umfassender Bildung, und den Mathematiker Carl Gustav Gauss, ein daheimgebliebenes, frühreifes Genie und menschenfeindlicher Melancholiker. Beide Geschichten werden parallel erzählt, bis die betagten Herren am Ende auf einem Kongress in Berlin zusammentreffen.
All das wurde für mich dann sozusagen durch, vor allem durch Marquez und durch die Südamerikaner aktualisiert und eben zusammen mit diesem Wunsch, das große Ganze zu erzählen, dem Wunsch eben auch von Gesellschaft zu erzählen, dem Wunsch, etwas Großes, Gesamtes, Zusammenhängendes zu erzählen. 100 Jahre Einsamkeit ist eben nicht nur ein Roman, wo Zaubergeschichten passieren, sondern es ist eben auch die kondensierte Geschichte eines Kontinents und einer ganzen Kultur. Und das heißt sozusagen, das Soziale und das Magische zusammenzubringen, das ist eigentlich die große Leistung.
Komplexität signalisiert der Autor bereits im Titel des Romans. Die Vermessung der Welt. Das Vermessen ist buchstäblich die Leidenschaft der beiden Hauptfiguren. Gauss ist auch Landvermesser und bei Humboldt wird es zur Obsession. Er kann die Schönheit einer Landschaft erst wahrnehmen, nachdem er ihre genauen geografischen Koordinaten ermittelt hat. Doch darüber hinaus breitet der Autor einen thematischen Kosmos aus. Der Literaturwissenschaftler Joachim Rickes, Verfasser einer Studie über Daniel Kehlmann und die lateinamerikanische Literatur.
In der Vermessung der Welt geht es um Jugend und Alter, es geht um Genie und Mittelmaß, um deutsche und französische Mentalität, aber auch um das Verhältnis von Naturwissenschaften und Poesie, um Aufklärung und Aberglaube. Es geht um den Technikfortschritt und seine Folgen, um die alte und die neue Welt und, sehr wichtig, um Streite über das gültige Weltbild. Mit Blick auf Humboldt geht es um die exportierten, aus Europa exportierten Ansprüche von Humanität und Menschenwürde, die sich unter den Bedingungen anderer Kulturen und Traditionen freilich als fragwürdig erweisen.
Humboldt, der Vertreter des Humanismus, ist in seinem Forschungswahn bereit, die Totenruhe zu missachten, als er und sein Begleiter Bonpland in einer Höhle Leichen entdecken.
Es mussten hunderte Leichen sein. Jede in ihrem eigenen Korb aus Palmblättern, die Knochenhände um die Knie gelegt, den Kopf auf den Brustkorb gedrückt. Die Ältesten waren schon vollständig zu Skeletten geworden, andere in unterschiedlichen Stadien der Verwesung. Pergamentene Hautfetzen, die Eingeweide zu Klumpen vertrocknet, die Augen schwarz und klein wie Obstkerne. Vielen hatte man das Fleisch von den Knochen gekratzt. Das Geräusch des Flusses drang nicht herauf. Es war so still, dass sie ihren Atem hörten. Humboldt zerrte mehrere Leichen aus ihren Körben, löste Schädel von Wirbelsäulen, brach Zähne aus Kinnladen und Ringe von Fingern. Eine Kinderleiche und zwei Erwachsene wickelte er in Tücher und schnürte sie so fest zusammen, dass man das Bündel zu zweit tragen konnte. Bonpland fragte, ob das sein Ernst sei. Er solle schon anfassen, sagte Humboldt ungeduldig. Allein könne er sie nicht zu den Maultieren schaffen.
Daniel Kehlmann entwirft ein sehr kritisches Bild von Humboldt. Er stellt nicht nur dessen humanistische Werte in Frage, sondern auch die adlige Bildung. Bei der Erforschung des Amazonasgebietes gehen ihm die einheimischen Ruderer seines Boots auf die Nerven, denn sie erzählen sich ständig die wunderbarsten Legenden. Schließlich bitten sie ihn, selbst etwas Literarisches zum Besten zu geben.
Geschichten wisse er keine, sagte Humboldt und schob seinen Hut zurecht, den der Affe umgedreht hatte. Auch möge er das Erzählen nicht. Aber er könne das schönste deutsche Gedicht vortragen, frei ins Spanische übersetzt. Oberhalb aller Bergspitzen sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig. Und bald werde man tot sein. Alle sahen ihn an. Fertig, sagte Humboldt. Ja, wie? Fragte Bonpland. Humboldt griff nach dem Sextanten. Entschuldigung, sagte Julio, das könne doch nicht alles gewesen sein. Es sei natürlich keine Geschichte über Blut, Krieg und Verwandlungen, sagte Humboldt gereizt. Es komme keine Zauberei darin vor. Niemand werde zu einer Pflanze. Keiner könne fliegen oder esse einen anderen auf. Mit einer schnellen Bewegung packte er den Affen, der gerade versucht hatte, ihm die Schuhe zu öffnen, und steckte ihn in den Käfig. Der Kleine schrie, schnappte nach ihm, streckte die Zunge heraus, machte große Ohren und zeigte ihm sein Hinterteil.
Ein Affront der Natur gegen den Naturforscher und Goethe-Liebhaber, dem es nicht gelingt, eines von dessen bekanntesten Gedichten adäquat zu übersetzen. Die Ruderer auf dem Boot tragen übrigens nicht zufällig die Vornamen bedeutender Autoren der Boom-Generation. Julio für Cortázar, Mario für Vargas Llosa, Carlos für Fuentes und Gabriel für García Márquez. Sie spielen für Joachim Rickes eine zentrale Rolle.
Wenn man dieses Kapitel allegorisch deutet, dann wird Humboldt, der für die deutsche Literatur steht und immer gegen das Erzählen schimpft, von Ruderern zu seinem Ziel gebracht, die nun gerade das Erzählen auch des Übernatürlichen, des Wunderbaren ständig praktizieren auf dieser Weise. Und insofern ist meine Deutung, dass hier die lateinamerikanische Literatur die Literatur des lebendigen Erzählens der deutschen Literatur gegenübergestellt wird, so wie Humboldt immer nur vermessen will und Zahlen aufschreibt und Berichte verfasst, ist die deutsche Literatur der Nachkriegszeit, da zielt Kehlmann oft vor allem auf die Gruppe 47, eindeutig einem nüchternen Realismus verpflichtet, der nur berichten statt erzählen will.
Für Daniel Kehlmann sind die Namen der Ruderer auch eine Referenz.
Es ist ein dankbares Erwähnen und Zitieren dieser für mich so in unterschiedlicher Weise wichtigen Schriftsteller. Also ein anderer Schriftsteller, der für mich bis heute ganz wichtig ist, ist zum Beispiel Mario Vargas Llosa, der aber kein magischer Realist ist, der zum Beispiel auch für die Vermessung der Welt ganz wichtig war. Zum Beispiel einfach wegen dieser Technik, die er eigentlich in fast allen Romanen verwendet, den Roman zwischen zwei Erzählsträngen zu spalten und immer zwischen den beiden hin und her zu wechseln. Er nennt das verbundene Gefäße.
Joachim Rickes sieht noch einen weiteren Einfluss.
Er hat von der lateinamerikanischen Literatur die Erzählfreude, die Lizenz zum Erzählen, wie er es selbst ausgedrückt hat, übernommen. Der Schlüsseleinfluss scheint mir doch García Márquez zu sein, 100 Jahre Einsamkeit. Da hat er viele Motive und Themen übernommen. Die Schreckenskammer zum Beispiel. In dem Roman F gibt es eine Schreckenskammer im Dachgeschoss. Bei García Márquez gibt es auch eine Kammer, in der Figuren eingeschlossen werden. Und andere Themen, die Gedankenübertragungen, die gemeinsamen Träume, das hat er von der lateinamerikanischen Literatur in sein Werk übernommen. Und am stärksten, glaube ich, eben in der Vermessung der Welt.
Deshalb gilt dieser Roman als Höhepunkt von Kehlmanns Anverwandlung des magischen Realismus. Spuren finden sich allerdings auch in seinen anderen Romanen.
Magischer Realismus ist natürlich ein sehr verschwommener Begriff, den wir ja alle mit Grund eher vorsichtig einsetzen. Das Magische hat sich dann auf unterschiedliche Arten erhalten bei mir eigentlich. Also zum Beispiel in Till.
Der fiktiven Lebensgeschichte von Till Eulenspiegel im Dreißigjährigen Krieg.
Ist es ja auf eine ganz andere Weise anwesend und auch gerechtfertigt, weil man eben in einer Kultur ist, der Welt vor der Aufklärung, die nicht unterscheidet zwischen Aberglauben und Rationalität, zwischen Magie und Wissenschaft, wo eben alle Figuren und mit ihnen in gewisser Weise die Erzählstimme daran glaubt, dass Flüche funktionieren können, dass der Himmel und die Hölle Orte sind, so real wie Paris oder Rom. Also dadurch ist man in einem ganz stark magisch durchsetzten Erzählen in Till, aber aus sozusagen anderen Gründen.
Magischer Realismus. Kaum ein Begriff der Literatur- und Kunstkritik ist so schwer zu fassen wie dieser, denn er hat, seit seiner Formulierung vor rund 100 Jahren und seiner weltweiten Verbreitung in den unterschiedlichsten Kulturen, zahlreiche Transformationen durchgemacht. Als einer seiner wichtigsten Vertreter außerhalb Lateinamerikas wird heute beispielsweise der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie angesehen. Ihm gelang 1981 mit Midnight's Children, Mitternachtskinder, der Durchbruch.
Wenn man den Begriff überhaupt mit einigem Sinn verwenden möchte, dann ist er auf ihn schon anwendbar. Also Midnight's Children, Mitternachtskinder, das ist auch ein extrem stark von 100 Jahre Einsamkeit und übrigens auch von Grass beeinflusstes Buch, in dem es eben eine politische Geschichte erzählt, in dem es versucht, ein soziales Ganzes zu erzählen, aber das eben mit Mitteln des Märchens und der Magie. Dass die Kinder, die geboren wurden zum Zeitpunkt der Teilung der beiden Staaten Indien und Pakistan, dass die alle besondere Fähigkeiten haben und auch auf einer telepathischen Ebene miteinander konferieren können. Und das wird auch nie thematisiert. Das ist eigentlich das Entscheidende. Es wird einfach vorausgesetzt, dass das so ist. Und dann damit als Versuchsanordnung erzählt. Und er macht das ja nun in allen Büchern immer wieder. Wenn Salman Rushdie kein magischer Realist ist, dann ist es niemand.
Und unter den deutschen Schriftstellern dürfte wohl keiner derart nachhaltig von der lateinamerikanischen Literatur und ihrer spezifischen Erzählform geprägt worden sein wie Daniel Kehlmann.
Ich würde jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass das eine große Tradition ist, die nur mich beeinflusst hat. Aber es scheint schon so zu sein, dass sie mich stärker beeinflusst hat als die meisten anderen.
Die Vermessung des magischen Realismus. Von Gabriel Garcia Marquez bis Daniel Kehlmann. Von Peter B. Schumann. Es sprachen Frauke Pohlmann, Franziska Krohl, Ole Lagerpusch, Markus Hoffmann und Thomas Holländer. Ton Johann Günther. Regie Roman Ruthardt. Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.